Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Pflegepapst-Podcast. Die Frequenz ist eine andere, die Themen die gleichen. Es geht hier um das Thema Verantwortung. Nach wie vor setzt sich der Pflegepapst, ich als Person, dafür ein, wie man es auch alten Leuten aktuell sagt, hör mal, ich arbeite an Sachen, die dazu beitragen, dass ich es später besser habe als du. In Kurzform heißt es, nach wie vor gucken wir im Gesundheitssystem politisch meines Erachtens nach wenig konkrete Handlungsoptionen. Es ist nach wie vor so, dass jede Pflegekraft in einem Betrieb arbeitet, wo es um die Verantwortungsübernahme durch jede einzelne Person geht. Es gibt keine Lösung, die plötzlich gesagt, hier sind mehr Leute, so wird es besser, hier ist ein Digitalprodukt, das funktioniert. Und apropos Leute, ich spreche hier nicht alleine, bevor es ein Monolog wird. Ich habe heute wieder einen exzellenten Gast eingeladen, der war auch schon mal da. Und wir können das Thema Leute noch weiter ausstaffieren, weil der Herr Emriba, der Josef, kümmert sich nämlich darum, dass Menschen aus dem Ausland den Weg nach Deutschland finden und Träger der deutschen Altenhilfe Personalzuwachs verzeichnen und auch perspektivisch verzeichnen können. Wir haben schon mal im Allgemeinen darüber gesprochen. Heute werden wir uns darauf konzentrieren, konkret darzustellen, was eigentlich Herausforderungen sind im operativen Setting und wie man diesen konkret begegnet. Und ich kann in meiner Funktion als Prokurist bei Stella Vitalis und Casamir ein Lied davon singen, wie dann die Zusammenarbeit stattfindet und wie wir diese Herausforderung lösen, damit wir am Ende dank der deutschen Bürokratie Pflegefachkräfte erhalten. Josef, schön, dass du wieder mein Gast bist. Moin.
Moin, Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auf jeden Fall sehr, dabei zu sein. Du hast es ja schon vorneweg genommen. Wir vermitteln Fachkräfte aus Tunesien, Marokko und Ägypten. Und du hast es gerade gesagt gehabt, einige Herausforderungen. Ich glaube, ich könnte darüber ein Buch sprechen. Jetzt über die letzte Zeit du genauso. Was hältst du davon?
Naja, ein Buch haben wir ja schon. Also fangen wir mal mit den coolen Sachen an. Also dass halt eben die Fachkräfte ihren Erfahrungsschatz in ein Buch gießen. Da musst du eigentlich mal von berichten. Aber bevor wir davon gleich sprechen, stell dich doch noch mal kurz vor. Josef Emriba haben wir jetzt schon gehört und dass du Fachkräfte vermittelst. Aber was macht ihr eigentlich?
Gerne, danke dir. Josef Emriba, wie gesagt, Gesellschafter bei Germany Success. Wir holen Pflegekräfte aus Tunesien, Marokko und Ägypten nach Deutschland mit einer eigenen Sprachschule in Tunesien, einer eigenen TELC-Prüfungsstelle in Kooperation mit Lingocare und einem festen Integrationsteam in Deutschland. Ich würde von mir behaupten, wir sind keine klassischen Vermittler, wir sind System.
Ihr seid System, was ist denn das für eine kluge Bezeichnung?
Ja, mittlerweile mussten wir uns ein bisschen herausstechen durch die Jahre, weil es einfach auch sehr, sehr viele Personalvermittler gab, auch für ausländische Fachkräfte, sodass wir uns einfach herausstechen wollten. Wir wollten ein komplettes Full-Service-Konzept anbieten, wo wir dann später sagen können, das ist System und dafür werden auch einige Themen, Dinge verlangt oder herausgefordert. Mhm. Und was können wir alles bieten? Und mit dem System sind wir die letzten 2 Jahre wirklich sehr erfolgreich gegangen.
Danke schon mal. Also bevor wir da jetzt eintauchen, nehme ich mal ein aktuelles Ereignis. Wir haben es ja in Deutschland halt eben auch mit 25% auch schon besiegelt. Ich hoffe, keine steigende Tendenz, was das Thema, mit Menschen mit Migrationshintergrund und Akzeptanz von deutscher Kultur halt eben angeht. Unter der letzten Folge haben wir jetzt kürzlich erst einen Kommentar gelöscht. Da hatte ein User auf YouTube halt eben zum Besten gegeben, dass er sich von dreckigem Ausländerpack halt eben nicht waschen, anfassen lassen würde. Er hatte sehr stark seine Erfahrungen halt eben geschildert. Ich würde nicht sagen, dass es rechtsradikal war, aber es war halt eben sehr antisemitisch irgendwie dargestellt. Es war sehr nationalistisch geprägt. Man merkte, er hatte irgendwo Schmerzen gehabt in seinem Leben. Fangen wir doch mal so an. Alltagsrassismus. Du hast zufälligerweise schwarze Haare, sieht keiner. Und du siehst auch aus wie jemand, der aus dem Ausland gekommen sein könnte. Bist du ja gar nicht, sondern bist ja in Deutschland geboren. Aber sag mal, wie ist denn für dich das Thema Alltagsrassismus?
Also der ist sehr, sehr präsent. Also Alltagsrassismus ist ja auch für mich, der hier geboren ist. Ich besitze die deutsche Nationalschaft, Bürgerschaft. Ich habe hier mein Abitur gemacht. Ich bin hier komplett aufgewachsen. Und dennoch hast du andere Blicke. Dennoch wirst du anders da angeschaut. Du merkst diesen Unterschied. Und der ist wirklich noch präsent, auch im Jahre 2026. Und ich kann mir dann auch einfach vorstellen, dass es gerade in der Pflege, wo wir alte Menschen pflegen und uns um alte Menschen kümmern, diese ja noch von einer ganz anderen Generation kommen. Und da ist das Thema noch viel, viel präsenter.
Und Kleine Empfehlung für den SWR-Podcast. Ich glaube, der heißt Alltagsrassismus im Gesundheitswesen. Da wird das eben gut beschrieben für alle, die es halt eben nochmal nachvollziehen wollen, dass wir noch nicht mal davon sprechen, dass irgendwie, ich sag mal, älteres Klientel schlechte Erfahrungen mit ausländischem Publikum hat, sondern dass halt eben die Arbeitsdichte und die Herausforderungen der Altenhilfe dazu führen, dass wenn jemand nicht funktioniert, Erwartungsmanagement an Sprache, an Fähigkeiten, dass er dann halt eben, sag ich mal, entweder eine niedrige Tätigkeit macht, weil er wenig Zeit bekommt, sich entwickeln zu können, schräg durch eingearbeitet wird, und dass man halt eben relativ wenig Geduld einfach auch aufbringt, dass solche Menschen halt eben herangeführt werden müssen, damit sie halt eben explodieren und funktionieren. Was nimmst du denn wahr aus deiner Vermittlungsaktivität von den Kandidaten an den Standorten?
Aus den Aktivitäten mit den Kandidaten, aus den Standorten, die wir aktuell betreuen, sieht man einige Herausforderungen, die dann mit der Sprache treffen. Wir sind aber nicht der Meinung, dass es unbedingt an der Sprache liegt. Wir sind eher der Meinung, dass es am Erwartungsmanagement liegt. Es sind Kandidaten, die bereits mit dem B2-Zertifikat einreisen, sind jetzt seit einigen Monaten in Deutschland, sind in ihren Kursen. Einige davon haben sogar schon bestanden. Trotz allem gibt es Schwierigkeiten in der Kommunikation. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mit Nordrhein-Westfalen vergleichen, dann haben wir den Kölscher Dialekt, so wenn du in Köln bist. Oder bist du jetzt in der Pfalz, im Pfälzersch zu sprechen, das würde ich gar nicht hinkriegen. So. Das ist dann einer, der dann 2 Jahre B2 auf Papier gelernt hat, kommt nach hinten, kriegt dann eine Riesenohrfeige, und dann ist es in der Leitung, oft in der Verwaltung oder etc., kommt dann die Rückmeldung, er kann kein Deutsch, er versteht uns nicht. Ja, wir sollten aber die Erwartung ein bisschen runtersetzen und sagen, hey, dem sein B2 ist ja schon gut, der spricht, ich kann komplett mit ihm kommunizieren. Ich glaube, ich investiere mehr Zeit in ihm rein, um später wirklich die Herausforderung besser zu lösen, als ihn einfach alleine zu lösen.
Das heißt, wir haben die Herausforderung halt eben im Erwartungsmanagement an die Sprache. Was ich in meinem Besuch halt in Tunesien ja wahrgenommen habe, ist, und das will ich auch nicht vergessen, ist, dass einfach das Thema Altenhilfe, deutsch interpretiert, im Ausland einfach gar nicht existent ist. Dort haben wir halt eben medizinisch versiertes Publikum aus dem Krankenhaus, die selbstverständlich halt eben Pflege können, aber so wie die deutsche Altenhilfekultur Pflege interpretiert, gibt es dort einfach auch nicht. Dort, weiß ich noch, wie eine Teilnehmerin des Kurses, wo wir einen Vortrag gehalten haben, gesagt hat, dass ja Altenhilfe Einrichtungen, Häuser sind, wo Menschen hinkommen, die keine Angehörigen haben. Da wird dem Alten geholfen. Aber hier reden wir von Expertenstandards, von Personalschlüssel, Medikamente, Arzt, dann faxen wir auch noch, dann wollen wir alles von denen, dann haben wir noch Pfälzisch und Schleswig-Holstein und wie es alles heißt oder so. Sag mal, das knallt ja auch nochmal richtig, dass man sagen muss, wie kommt denn eigentlich die Person mit Altenhilfe-Erfahrung nach Deutschland?
Absolut. Also das ist eine Riesenherausforderung, gerade wenn du das da sagst. Das heißt, in der Regel, wenn wir das so sehen, finde ich, dass Altenpflege viel, viel größeren Bedarf an ausländischen Fachkräften haben oder größere Herausforderungen, wie es Kliniken sind, die das schon vielleicht seit 2 Jahrzehnten machen und da auch schon die Pflegedirektion, unzählige Mitarbeiter, die sich einfach darum kümmern. Eine Altenpflegeeinrichtung ist da meist komplett auf sich alleine gestellt, da ist die PDL, die Verwaltung und die Einrichtungsleitung. Die größte Herausforderung oder das größte Learning für uns war es, dadurch in der Zeit, wo wir in der Rekrutierungsphase sind, einfach dem Kandidaten nahe zu erklären und zu zeigen, wie funktioniert denn eine Altenpflegeeinrichtung? Was ist denn eine Altenpflegeeinrichtung? Warum gehen denn Leute in eine Altenpflegeeinrichtung? Am besten dann auch eine komische Frage, warum macht man das überhaupt? In Tunesien ist das ja, oder in Ländern wie Ägypten ist das ja absolut unvorstellbar zu sagen, ich schicke meine Mama mit 60 oder mein Vater mit 60 jetzt dahin. Wie denn, wenn er 8 Geschwister hat? Dann können sich doch einer von den 8 kann sich mit Sicherheit doch um die eigene Mutter oder den Vater kümmern. Und die Kultur musst du den Leuten einfach, also auch die deutsche Kultur oder das Leben hier in Deutschland, die gesellschaftliche Kultur, musst du denen dann einfach näher bringen, um zu zeigen, wie das funktioniert, dass eigentlich das Altenpflegeheim viel, viel mehr Bedarf hat und auch viel mehr Fürsorge benötigt und deswegen auch das Verständnis da sein muss.
Ihr seid wie eine Familie so ein bisschen, nimmst immer so ein bisschen halt alles auch in Schutz und hast halt eben da auch eine hohe Sensitivität gegenüber den Kandidaten. Vielleicht mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer so auf den Punkt gebracht. Der Teufelskreis ist ja eigentlich folgender. Wir haben halt eben sehr viele Altenhilfebetriebe, die halt eben kontrolliert werden, müssen einen Qualitätsstandard haben, der muss konform sein. Meistens weichen wir von der Konformität ab. dann kann es nachher sein, dass die höchste Herausforderung für eine Altenpflegeeinrichtung als Träger ist, einen Belegungsstopp zu haben. Dann sind meistens halt eben immer Personalengpässe ein Thema und auch eben die fachliche Ausgestaltung am Ende der Dokumentation, was natürlich zu Qualitätsverlusten beim Bewohner führt. Dann sagen Träger, wir brauchen Fachkräfte und bestellen sich, sagen wir mal primitiv gesagt, ausländische Pflegekräfte aus dem Ausland, die dann funktionieren sollen. Man sagt, wann sind sie endlich fertig? Da gibt es ja eine gewisse Dauer. Das heißt, was ja eigentlich passiert ist, und das lernen wir ja auch jetzt nochmal, dass eigentlich die Bürde, die eine ausländische Pflegekraft halt eben trägt, ist, dass sie halt eben zum Abbau von Leiharbeit beiträgt.
Absolut.
Und dieser Druck ist halt eben da mal 10.000 Euro pro Monat wert. Und das heißt, je schneller fertig und je schneller verfügbar und von der Fähigkeit her gegeben, desto wirtschaftlich attraktiver ist das Ganze eigentlich für die Träger. Das hat ja eigentlich nichts mit der Personalvermittlung zu tun, von der du eigentlich ja, also mal vom Kern her sprichst.
In der Regel schon. Ich denke, das eine spielt ja mit dem anderen dann zusammen. Wenn die Einrichtung ja danach später profitieren könnte, dass durch eine Vermittlung von einer ausländischen Pflegekraft die Leiharbeit reduziert wird, wo dann später, wenn man das in einem Jahr überlegen würde, ja weit hohe sechsstellige Summen sind, was im Vergleich bei einer Fachkraft im Ausland ja dann nicht wirklich in der Konstellation dispricht.
Was ich nur kurz, bevor du noch einhaken möchte, ist, ich habe es vielleicht ein bisschen zu falsch gesagt, natürlich seid ihr euch dessen bewusst, nur der Kandidat kriegt das obendrauf, obwohl er eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Er soll ja eigentlich, wenn wir jetzt mal unser Gütesiegel uns vor Augen führen, faire Anwerbung, er soll ja relativ galant halt eben sein Heimatland verlassen und kostenneutral in eine Entwicklungsposition versetzt werden, in der er halt eben seine Kompetenzen abruft, um dann eine Pflegefachkraft zu sein. Ich sag mal vorsichtig, das ist ja auf dem Papier schön geschrieben.
Du hast das perfekt beschrieben, Marvin. Also genau da ist ja die größte Herausforderung, wenn die Erwartung der Einrichtung jetzt ist oder generell des Trägers, damit die Leiharbeit sofort zu reduzieren und zu dämmen, im Gegenzug eigentlich den Kandidaten nach Deutschland zu holen, ihn nah an die Einrichtung zu integrieren, ihn wirklich einzuarbeiten, ihn wirklich auch Praxisanleiterstunden zu geben, um ihm zu zeigen, wie funktioniert es in Deutschland, wie funktioniert die Dokumentation, weil die ist ja wirklich das höchste Gesetz, wenn es um die Pflege in Deutschland geht. Das sind verschiedene Punkte, deswegen sage ich ja, das Erwartungsmanagement, wenn die Einrichtung von sich nicht genau weiß, wie sie mit ihm handzuhaben muss und was die Ziele sind für sie, außer Leiharbeit zu reduzieren, wird der Kandidat nur maximal seine Urkunde erreichen wollen und dann auch wieder gehen. Das heißt, das trennt sich dann. Wir müssen ein Matching zwischen dem Kandidaten und dem Arbeitgeber finden und das ist essentiell, weil ohne das kann man den besten Dienstleister holen.
Danke für deine Ausführung. Die Standorte sind ja gezwungen, in einem refinanzierten System, wo schon jeder einen Job hat, plötzlich halt eben sich über Personalzuwachs zu freuen. Wir bleiben mal bei Erwartungsmanagement. Und dann aber gedämpft zu werden darin, dass dort Menschen kommen, die halt eben nicht funktionieren, um das mal grob zu sagen. Das kommen ja quasi eigentlich Auszubildende mit Sprachdefizit. Und da kann man noch nicht mal sagen, dass es ein Defizit ist, je nachdem, in welcher Perspektive man drauf blickt. Also man sagt von wegen, kann derjenige sich eine Fahrkarte kaufen, ein Bier bestellen und im Restaurant essen gehen? Kann der Leute ansprechen, auf dem Weg fragen? Ja, natürlich. Kann der halt quasi aber an einem Standort ohne Betreuung funktionieren? Ich glaube nicht. Und die Standorte sind ja geplagt darin, dass wenn sie Personal aus dem Ausland bekommen, dass sie eh schon zu wenig haben und dann verliert man ja das Matching, oder?
Absolut. Also ich würde gerade da sagen, ist die größte Herausforderung. Gebe ich dir definitiv recht. Genau da müssten wir reinarbeiten. Genau da müssten wir die Zeit investieren, damit genau das Problem nicht ist. Du hast gesagt, im Prinzip sind das Auszubildende mit einem Sprachdefizit. Obwohl, und das ist ja manchmal, deswegen sage ich das, aber die Erwartung ist schwierig. Obwohl diese Kandidaten vielleicht über 15, 20 Jahre Berufserfahrung in der Intensivmedizin überall hatten, kommen aber dann nach Deutschland und für jeden ist es dann auf einmal der Azubi, der weniger Deutsch kann, bis wir ihn dahin gebracht haben, dass er Fachkraft ist. Das heißt, eigentlich müsste der Weg so sein, dass wir diese von Anfang an die Fachkräfte behandeln und einlernen und reinbringen, um später den nahtlosen Übergang zu finden. Oft ist es schwieriger, als man das erzählt, aber in der Regel muss es so funktionieren, damit man den nahtlosen Übergang hat.
Ich meine, wir können jetzt mal konkret werden, oder? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt mal so grob angerissen, da sind irgendwie standortbezogene Herausforderungen. Wir wissen, die systemseitige Herausforderung, dass man sagt, da ist auch wenig Ressource, auch finanzielle Ressource. Und dann kommt halt eben noch die gesamte Engagement-Ressource, die aufgebracht werden muss, was ja quasi wie ein Zusatzaufwand ist, irgendwie noch jemanden zum Beispiel mit zu betreuen. Wenn wir jetzt an unsere Vermittlungsaktivität denken, dann haben wir genau diese Herausforderung komischerweise im Markt. Aber wir haben auch ganz viele Lösungen halt eben entwickelt. Ich fange mal an damit, dass wir sagen müssen, als erstes brauchen wir so einen Bridge Builder, oder? Also wer ist eigentlich in einem Träger die hauptverantwortliche Person, mit den Einrichtungen halt eben zu sprechen und den Transfer herzustellen, was eigentlich der Dienstleister gerade macht, welchen Prozessschritt man hat und was das für die Einrichtung bedeutet. Dafür muss es doch eine Person geben. In dem Fall war ich es jetzt, aber ich glaube, das ist doch etwas, was man grundsätzlich dem Dienstleister oder wo der Dienstleister sagt, immer, das möchte ich gerne wissen, wer ist hier konkret mein Ansprechpartner?
Absolut. Und das ist eigentlich mit der größte, also man braucht den Brückenbauer zwischen den Einrichtungen und den Dienstleister. Und gerade von der Einrichtungsseite, dass die jemanden haben, also vom selben Arbeitgeber, dass die sagen, hey, da, so funktioniert der Weg, wir müssen das jetzt machen, wir kümmern uns drum. Weil eine Einrichtungsleitung und eine PDL wird nicht tagtäglich die Zeit haben, sämtliche Unterlagen für mich ausfüllen zu lassen, unterschreiben zu lassen und jedes Mal, wenn ich was brauche. Das heißt, gerade auch in der Größenordnung, wie ihr es jetzt zum Beispiel seid und wo du Prokurist bist, ist es gerade da am essentiellsten, dass man für Nord, Ost, Süd, West eigentlich einen hat, der sich um seine Standorte kümmert, der alles betreut, alles Thema ausländische Fachkräfte. Müsste ja nicht projektseitig sein. Auch hier in Deutschland gibt es ja Leute, die Sprachdefizite haben, aber aus der Ukraine kommt zum Beispiel und dann, aber davor in der Ukraine Krankenpfleger oder Krankenschwester, auch die kann man eingliedern.
Und wir brauchen halt eigentlich, wenn man sagt, wen stellt man dafür, weil die Personen haben ja alle schon einen Job, das heißt, man braucht eigentlich solche Integrationsmanager-Strukturen, auch perspektivisch, ich denke, das sollte der deutsche Staat anerkennen, refinanzierungstechnisch in der Altenhilfe, dass man genau dafür eigentlich sagen muss, für welche Anzahl an ausländischen Kräften, die man vermittelt, egal für welches Bundesland, gibt es eigentlich welchen Umfang an Stelle refinanziert, um zu sagen, das ist Integrationsmanager, weil wir kommen ja zum zweiten Thema. Jetzt haben wir den Ansprechpartner und man kann die Standorte ein bisschen versorgen, Dienstleister und halt eben ein Verantwortlicher aus dem Unternehmen. Am Standort selbst muss ja Wohnraum gefunden werden.
Absolut.
Das kommt ja genauso hinzu. Also ich meine, vielleicht zu eurer Leistung. Wie läuft es mit dem Wohnraum? Was macht ihr
konkret? Wir kümmern uns da komplett drum. Also auch schon vor der Einreise, bevor die Kandidaten kommen, gucken wir Gott sei Dank aber auch in Unterstützung mit dem Arbeitgeber. Das müsste aber auch meistens sein, weil sonst sind die Herausforderungen, Barrieren zu hoch. Du hast keine 3-Lohnabrechnung, du hast kein Schufa-Zertifikat, du hast ja noch nicht mal einen Wohnsitz, der hier angemeldet ist. Und entweder bietet der Arbeitgeber mit uns gemeinsam eine Unterstützung, dass wir für einen gewissen Zeitraum die ersten 6 Monate zusammen eine Wohnung finden. Der Arbeitgeber übernimmt dafür sogar die Kosten. Und später, wenn der Kandidat dann eingereist ist, haben sie dann innerhalb von den 6 Monaten Zeit, sich einen eigenen Wohnraum zu suchen. Auch da, die Herausforderung ist da, aber auch die konnten wir meistern, Gott sei Dank.
Erstmal könnt ihr die meistern, aber es ist trotzdem so, dass der Dienstleister nicht in Deutschland vertreten ist, sondern halt da, wo er halt eben herkommt. Das heißt, 800, 900 Kilometer weiter weg kann man per Online Wohnraum suchen. Standorte haben ja dann die Herausforderung, dass man sagen muss, hey, macht ihr eigentlich einen Aushang? Wisst ihr eigentlich, wer da kommt? Wie groß soll die Wohnung sein? Und für Vermieter ist es bislang, so unsere Erfahrung, recht attraktiv, wenn ein Pflegeheimbetreiber, ich sag mal, der Mieter eines Wohnraumes ist und man dann halt eben sagt, wir kümmern uns darum, dass du gewissenhaft halt eben einen Wohnraum zur Verfügung stellen kannst für die Zukunft deiner Stadt und der Versorgung von alten Menschen, weil wir uns um das Thema ausländische Pflegekräfte kümmern. Das ist eigentlich die Story, dann Vermieter halt eben auch zu bekommen. Das geht meist lokal vor Ort. Das heißt, da ist die erste Aufgabe der Einrichtung, sich lokal eigentlich zu präsentieren als derjenige Betreiber, der den Fachkraftzuwachs aus dem Ausland sichert, seine Herausforderung erläutert und sagt, hey, wenn du mir ein Stück weit entgegenkommst, kommen wir hier große Schritte weiter. Das ist ja so das erste Package. Ne?
Absolut, weil gerade die Einrichtungen sind ja sehr, sehr nah an den Mitarbeitern. Meist sind da ja über 100, also 100.
Wohnungen Mund zu Mund, ja.
Genau, die Propaganda, vor allem im selben Ort, ist viel, viel stärker, als wenn ich jetzt über jedes einzelne Portal alle anschreibe und versuche, irgendwo was zu closen, ist der direkte Kontakt auch meist derjenige, also hört da wirklich auf den Herstell, ist es meist der Weg, der am erfolgreichsten gewesen ist, wenn man intern nachfragt.
Dann das nächste Wichtige ist ja, wenn man mal was Weiches eben reinnimmt, man sagt immer weich, ist dann so, kannst du sein lassen, aber es ist gerade das, was so präsent ist. Also in der Küche mal eine ägyptische Woche zu machen, im sozialen Dienst mit den Bewohnern mal zu überlegen, was ist denn eigentlich in Ägypten so los? Sag mal, die Kultur so als Haus zu entdecken, auch zu schauen, sag mal, wo gehen denn hier in unserem Ort XYZ Menschen mit muslimischem Glauben, wo treffen die sich eigentlich oder sowas? Das sind so 3, 4, 5 Maßnahmen, die fühlen sich für mich eigentlich eher so nach einer halben Stunde Arbeit an, um einfach zu sagen, hallo Koch, bitte recherchiere, was gibt es in Ägypten zu essen? Hallo sozialer Dienst, setz dich doch mal mit deinem Team hin, überleg mal, was kann man eigentlich so für den Empfang und für die Kulturmerkmale unserer Einrichtung gegenüber diesen Menschen hier eigentlich erzeugen? Da geht es nicht um das Finanzielle, sondern einfach darum, dass man ein Poster aufhängt, eine Flagge aufhängt, dass man einfach Bescheid weiß, um einfach irgendwie sich von der Identität ein bisschen, wie soll ich sagen, offener zu zeigen, oder?
Ich bin absolut bei Ihnen und ich glaube, genau das sind so Werkzeuge oder einfach Tools, die wir benutzen könnten, um später den Kandidaten wirklich nah an die Einrichtung zu binden. Wir haben ja alle ein Ziel später, die Fluktuation in der Einrichtung zu dämmen, die Fachkraftquote stabil zu halten. Und wenn wir da Parameter setzen, wie wir gucken mal, was die essen, wie ist es denn in Ägypten, wir treffen uns mal mit den 3 Mitarbeitern, nehmen uns die Zeit, gehen mit denen Eis essen, dass wir die Leute binden, die sowieso ihre ganze Heimat, ihr Leben, ihre Familie, Kinder liegen lassen haben, um bei dir jetzt zu arbeiten, glaub mir, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Moment für den Kandidaten, wie wenn ich jetzt als normale Fachkraft, der hier geboren ist, gearbeitet hat, für mich ist das ganz normales System einfach Lohnbrot. Für die Leute ist das der Anker des Lebens. Wenn die Leute bleiben, bleiben sie auch langfristig, wenn die wirklich überzeugt sind.
Bevor wir zur nächsten Maßnahme kommen, ihr hört ja raus, Josef, ich duze ihn, er sieht mich, das heißt, die Menschen mit Migrationshintergrund sind immer unnormal höflich, vielleicht auch an der Stelle mit einem kleinen Zwinkern. Wir haben es hier nicht mit Asozialen zu tun, und man muss sich mal wieder gegen diese Internet-Rambos auch aufstellen und sagen, Leute, also schwarze Haar, blondes Haar, ist erstmal egal. Wir haben hier Menschen und die müssen wir integrieren. Du hast gerade zu Recht gesagt, von wegen mit Eis essen und Co., so, das hat ja wieder einen Freizeiteingriff. Also man ist, glaube ich, einfach als Träger auch sehr hart abhängig davon, dass man seine Mannschaft, die engagiert zu Werke geht, fördert und unterstützt, wertschätzt, sagt man auch gerne in der Pflege, wenn es da halt eben zu Extraleistungen kommt, bis es zu refinanzierten Integrationsmanagern kommt zum Beispiel. Eine zweite Maßnahme, die würde ich gerne hier nochmal darstellen, ist halt eben das Patenmodell. Also aus dem, wir wissen, dass jemand kommt und wir wissen, wer kommt und Nationalität, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, dass man sagt, wer kümmert sich eigentlich um Kandidat A, B, C und ist für den eigentlich immer der Ansprechpartner. Das heißt, wenn der irgendwas hat, geht der immer zu wem? Das muss ich vorher festmachen und das, auch das muss wertgeschätzt werden, dass die Mitarbeiter das halt nicht für Umme machen, sagt man so schön, sondern dass es dafür halt irgendwie, ob es eine Karriereentwicklung ist oder wie auch immer, es muss nicht immer Geld sein, aber es muss doch klar sein, dass es ein sogenanntes Patenmodell gibt, oder? Was ist denn das?
Das ist absolut, ich glaube, das haben wir ja Gott sei Dank in den letzten 8, 9 Monaten eingesetzt und eingeführt bei den Einreisen der Kandidaten und es hat sich wirklich ins Positive bewährt. Wir haben ein Patenmodell so aufgestellt, dass jede Fachkraft, die in Deutschland arbeitet und jede Fachkraft in Anerkennung, wie einen Paten zu dem Mann, dass wenn irgendwelche Fragen sind, Problematiken sind, irgendwas, was auch bezüglich der Arbeit, aber auch im privaten Leben ist, selbst wenn man fragt, wo kann ich hier denn irgendwas kaufen, egal was, dass er den Patenmodell mit sich hat und ihn komplett begleitet. Es ist für die Fachkraft dort eine höhere Herausforderung, eine höhere Belastung. Aber sind wir ehrlich, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, das wertend zu machen am Ende, dass die Kandidaten auch.
Und da muss der Standort auch kreativ werden, zur Not halt eben nachfragen, was halt eben zum nächsten Punkt kommt. Das Patenmodell ist halt eben nicht nur eine Orientierung, zum Beispiel, was machen Sachen so ungefähr, sondern halt auch inhaltlich. Wir sagen ja mal 3 Entwicklungsstufen. Der Kandidat in Anerkennung kommt und soll als Pflegehelfer fungieren. Wir müssen Zustand kreieren. Wie weit ist er denn eigentlich oder nah an dem Status eines Pflegehelfers? Fachlich und inhaltlich, wie nah kommt er da dran? Und ihr glaubt es nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt schon seit Jahren das Standardwerkzeug, die Pflegevisite. Und es ist das Rad nicht nur erfunden worden, aber hier sieht man halt, wie wirksam es sein kann, eine Pflegevisite zu systematisieren, sie einzusetzen und zu wissen, was prüfe ich gerade eigentlich auf dem Level Pflegehelfer und was zwischen dem besten Pflegehelfer einer Einrichtung und dem Ergebnis von Pflegevisiten, was dazwischen über ist, das ist das Lernfeld, was ich dem Kandidaten individualisiert beibringen muss. Und wer sollte das am besten wissen? Der Pate, oder?
Absolut, absolut bin ich 100% bei dir und genau so setzen wir das um und aktuell läuft das auch ganz gut.
Genau, und Wenn wir halt eben Pflegevisiten haben, dann können wir halt eben sagen, wir haben Pflegehelferniveau, wir haben Fachkraftniveau, wir haben Schichtleitungsniveau. Weil wenn wir gerade von Erwartungsmanagement sprechen, dann ist ja eben auch die Unterstützung sprachtechnisch, da kommen wir gleich noch zu. Aber was ist denn eigentlich das, wo haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, was eigentlich eine Einrichtung erwartet, wenn wir das Thema Schichtleitung in den Raum schmeißen?
Wenn wir das Thema Schichtleitung in den Raum schmeißen, erwartet die Einrichtungsleitung im Sinne von, dass die Fachkraft, die aus dem Ausland kommt, die den kompletten Wohnbereich im Prinzip alleine führen könnte und die jeder Frage beantworten könnte, ob es Medikation, ob es Notfälle, Eskalation gibt, die einfach sicher ist. Ich glaube, das ist ja auch am Ende das Wichtigste. Wir wollen ja auch keine Fahrlässigkeiten zulassen. Wir wollen ja auch keine Risiken haben. Das heißt, wir müssen ja auch gucken, dass jeder, ob es bei Notfällen, ob es bei Reanimationen gibt, dass auch die Kandidaten und Fachkräfte da auch bestens ausgelernt sind und wissen, wie sie können sie sich im Notfall bewähren, dann wäre es ein Win für den Träger, wenn sie sagen, die Fachkraft aus dem Ausland kann am Ende eine Schichtleitung bei uns im Wohnbereich sein.
Und das ist eigentlich das Spannungsfeld, deswegen möchte ich das hier nochmal deutlich hervorheben. Es wirtschaftlich hinzubekommen, einen Kandidaten kürzer als 12 Monate durch einen Prozess zu leiten, dass nachher eine Urkunde da ist, das machst du ja quasi blind. Es ist zwar mit viel Aufwand verbunden, aber das ist etwas, das funktioniert. Sein Weg nimmt es. Das Wichtige ist, dass der Transfer ja geschaffen wird. Du hast es jetzt auch häufiger betont, so habe ich es auch richtig verstanden. Das, was wir machen, ist zu sagen, wenn es keine Verantwortlichen gibt und keine Paten gibt und nicht klar ist, welche Lernfelder sukzessiv abgearbeitet werden, dann ist die Schichtleitung wie ein Stern am Himmel. Das sieht schön aus, das ist aber weit weg.
Absolut.
Und das Erwartungsmanagement muss sein, dass Kandidaten und auch Träger, wie ich sagen, geschützt sind, weil der Träger hat sein Ziel ganz klar, was er verfolgt. Er will die Urkunde haben, weil die Dienstpläne brutal sind, weil die Leiharbeitskosten asozial hoch sind und weil es niemanden im Land, also im Bundesland, in der Bundesrepublik gibt, den das interessiert, wie das eigentlich ein Träger regeln soll. Wir reden ja hier auch davon, dass du das ja nicht ehrenamtlich machst und in Summe halt eben wir für die Personalvermittlung viel Geld bezahlen und der Rest ist dann halt eben tüdelü, macht wie ihr meint, so ungefähr. Und wir wissen ja schon ganz viel darüber.
Und deswegen ist das ja auch ein Sektor, der mittlerweile auch sehr verbrannt ist. Du hast ja gesagt, das sind große Zahlen, das sind ja große Investitionen, das ist ein Projekt, welches man hält. Und gerade da ist es halt wichtiger, den Übergang. Jeder bekommt eine Urkunde, weil die Leute, ihr dürft es nicht vergessen, die Leute haben 10, 15, manche haben auch 20 Jahre Berufserfahrung. Irgendwann haben sie die Sprache gelernt, irgendwann kommen sie durch und die Prüfung haben sie. Dann haben sie die Urkunde als Fachkraft. Aber wir wollen Systematik drin haben, wir wollen Qualität drin haben. Wir wollen es ist jetzt ein bisschen abwertend, das wie ein Auto zu vergleichen, aber wir wollen kein Opel fahren, wir wollen die Kandidaten durch das System zu einem Porsche machen, dass die ganz zum Schluss wirklich Schicht leiten können.
Und hinzu kommt, der Porsche ist zwar halt im Fließband getaktet, relativ schnell gebaut, aber hier in dem Fall muss man sagen, wer Porsche fahren will, muss auch Porsche-Maßnahmen machen. Und wenn wir halt eben keine Porsche-Maßnahmen machen, dann ist es halt quasi mit einem hohen Risiko verbunden, dass der Kandidat halt eben sich nicht gebunden fühlt, nicht integriert wird und halt eben auch qualitativ halt eben bezeichnet wird als eine Person, die nicht funktioniert. Und ich wiederhole nochmal den Podcast Alltagsrassismus. Dann sagt man halt eben, die Ausländer funktionieren nicht, richtig?
Genau. Und jetzt, wenn wir dann zurück dazu kommen, Herr Schell, Sie haben ja gesagt 12 Monate.
Sehen Sie, wie höflich er ist.
Du hast ja mal, du hast es, da hast du recht, die Tugend. Auf jeden Fall, du hast ja gesagt gehabt, dass es binnen 12 Monaten, damit es richtig funktioniert, es wird 12 Monate dauern. Ich kann dir aber auch sagen, es
gibt... Was übrigens schnell ist und was auch eben wir ja jetzt wissen, dass du das in 12 Monaten hinkriegst.
In 12 Monaten qualitativ hinkriegen. Es gibt Agenturen, genau dieselben Spiele kann man auch machen. Es gibt Agenturen, die bieten Kurse an, die gehen in 4 Wochen, 8 Wochen, 9 Wochen sind sie fertig. Da rattert man jemanden durch, da ist die Durchfallquote extrem hoch, da ist die Integration und die Einarbeitung in der Einrichtung noch gar nicht wirklich gegeben. Und dann stellt man den Menschen hin, der nur zweimal die Möglichkeit hat, in seinem Leben die Prüfung zu gehen, sonst heißt es wieder Tschüss. Gibst du und steckst ihn da rein. So haben wir nichts. Wir wollen ja die Kandidaten für die Standorte langfristig gewonnen haben. Wir wollen, dass die alle befreundet sind. Am Ende des Tages ist, wir sehen das ja konzerntechnisch und von den Standorten. Ein Standort ist für einen Mensch sein Arbeitsplatz, wo seine Kollegen sind, wo seine Freunde sind. Das heißt, das müssen wir für den Kandidaten bauen und dem Arbeitgeber binden, dass der Kandidat später auch langfristig erfolgreich ist.
Vielleicht auch ein bisschen spät in dieser Folge. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Standorte mit dem Zuwachs von ausländischen Pflegekräften erstmal sehr stark geplagt sind, nicht weil es Ausländer sind, sondern weil es halt eben ein riesiger Ball an Verantwortung ist, vor allen Dingen halt eben in einer relativ kurzen Zeit. Ein Auszubildender durchläuft ja in der Generalistik mehrere Stationen über 3 Jahre hinweg mit starker schulischer Unterstützung plus halt eben, ich sag mal, in Deutschland geboren und deutscher Sprache, und selbst das kriegen die Leute nicht hin. Deswegen erstmal das Phänomen, die ausländischen Pflegekräfte, die sie auf den Weg machen, nach Deutschland zu kommen, sind erstmal Maschinen, weil sie verlassen ihr Heimatland und lernen unsere Sprache, die durchaus nicht einfach ist, und entwickeln sich halt eben zu Fachkräften in einer papiergestützten Faxwelt, Altenhilfe mit 8 Millionen Regeln und Gesetzen, und ja, kriegen dann gesagt, dass sie nicht funktionieren.
Ach.
Dennoch möchte ich halt eben beide Seiten in Schutz nehmen und sagen, für den Standort ist es einfach unerträglich, halt eben auf Personal bauen zu müssen, was nicht funktioniert, weil die Arbeit häuft sich brutal, und die Arbeit ist nicht halt irgendwie wie beim Amt halt eben voller Schreibtisch, der halt eben dann halt eben abgearbeitet wird, wenn es dann Marianne am Schreibtisch passt, nachdem sie Überstunden frei hat und ihre Fingernägel gebrochen hat. Sondern da bleibt Oma halt eben im Bett, und das geht nicht. Die hat Urin, die hat Ausscheidungen, die hat ein Darmbad, die will gepflegt werden, die hat Bedürfnisse. Also da gibt es Leute mit Wunden, was weiß ich was, wo man sagen muss, wie soll das eigentlich gehen, wenn wir halt eben nicht eine Systematik profan, von der wir ja jetzt sehr stark A profitieren konnten, dass wir sie kennengelernt haben. Wir haben jetzt gerade mal durchblicken lassen, wie wir das machen. Vielleicht noch letztens, sag nochmal was, gibt es denn digitale Produkte eigentlich, die die Kandidaten unterstützen?
Ja, absolut. Also wir sind tatsächlich, bei uns ist es im System so, dass jeder Kandidat, der sein Vorstellungsgespräch gemacht hat und zugesagt bekommt, bekommt eine digitale App, wo er auch das pflegerische B2 verbessern und einfach intensivieren kann. Wir bekommen da auch einen Report, können wir dann jederzeit mit dem Arbeitgeber teilen. Und aktuell sind wir mit einer Software im Gespräch, die nicht nur pflegerische Situationen einfach auch vorbereitet, sondern auch schon im Ausland die Möglichkeit gibt, Kurse zu stellen, für die Vorbereitungskurse auf die Kenntnisprüfung näher zu bringen. Viel auch mit KI-Automatisierung, wo Uploads reingesetzt werden und Schnittstellen zum Arbeitgeber direkt. Da sind wir gerade aktiv in Gesprächen und in Demos finden, weil sie die Resonanzen sind bisher sehr gut. Wir bleiben gespannt, ob das für die nächste Rekrutierungsreise auch systematisch direkt mit eingebaut wird. Wichtig ist einfach, zu viel System kann auch überladen. Wir wollen es wirklich perfekt haben, dass es auch individuell passt. Und das entscheiden in der Regel nicht mal wirklich der Dienstleister und der Arbeitgeber, sondern wir müssen gucken, passt das auch auf den Kandidaten? Haben alle 50 Kandidaten wirklich einen Mehrwert, diese App zu nutzen? Und wenn das so ist, sehen wir das hoffentlich bei der nächsten Rekrutierungsreise als Standardfunktion.
Und dennoch ist es halt eben so, dass Menschen nun mal individuell sind und die Lernerfolge halt eben heterogen sind. Und unsere Aufgabe ist es, das meintest du ja auch mit Systematik, dass halt eben die Lernstände homogenisiert werden, ne? Dass wir einfach ein homogenes Feld an Fachkräften halt entwickeln können. Wir haben erkannt, dass Standorte unterschiedlicher Qualität auch unterschiedliche Ergebnisse erzeugen. Ich möchte nur noch mal betonen, Standorte mit guter Personalstruktur schaffen es halt eben, Patenmodell gut umzusetzen und auch eben für die Entwicklung der Lernfelder halt eben zu sorgen. Standorte mit einer hohen Fluktuation auch auf Leitungsebene, dort verliert sich ein bisschen halt eben die Systematik. Allerdings, vielleicht auch abschließend als Highlight, trotz herausfordernder Situationen gibt es genug Kandidaten, die sich halt am Ende halt eben auch durchsetzen.
Absolut.
Wir hatten am Anfang von einem Buch gesprochen. Vielleicht genau. Ist das auch mal ein krönender Abschluss, um zu zeigen, was eigentlich wohl, ich finde, das steht so ein bisschen dafür, was wohl in dem Kopf von solchen Menschen eigentlich vorgeht, wenn man mal hervorhebt, was das für eine Leistung ist, was er daraus gemacht hat.
Erzähl. Absolut. Also einer unserer Kandidaten, der jetzt seit knapp 10 Monaten, er hat auch den Anpassungslehrgang bestanden. Wir haben auch seinen Anerkennungsbescheid schon bekommen, warten jetzt nur noch auf die Erteilung der Urkunde. Und als er die bestanden hat, kam er zu uns und hat gesagt, hey Josef, ich habe mir über die letzten 10 Monate ein Buch zusammengeschrieben gehabt mit der Unterstützung von einigen Kandidaten, von Freunden, die aus der ägyptischen Community sind, und hat dort einfach über 120 verschiedene Episoden, die ihn bis nach Deutschland geführt haben und das erklärt hat. Und das zeigt eigentlich, dass es nicht so ist, dass die Menschen hinterm Mond leben, sondern die ganz, ganz genau wissen,
was. Und er hat vor allen Dingen auch verarbeitet, ne? Er hat halt eben ägyptisch-deutsch halt eben Gespräche mit Patienten und Bewohnern dargestellt.
Genau.
Wie man halt eben dann entgegnet, wenn der Bewohner sagt, ich möchte dies, ich habe das, oder wenn Stress entsteht, wie man am besten reagiert, und hat halt eben, glaube ich, auch irgendwie verarbeitet, was er halt eben gelernt hat und auch dargestellt, was er weiß. Also ich muss wirklich sagen, wir wissen leider zu wenig von diesen Beispielen, aber Wir können sagen, als Träger, mit dir als Dienstleister, dass das halt quasi sehr innovativ ist, wenn selbst die ausländischen Pflegekräfte ein Buch schreiben, um ihre Situation halt eben auch zu nutzen.
Definitiv bin ich 100%. Also unabhängig, ja, das ist sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, es ist aber mehr wie Gold wert für jeden Einzelnen, der auch nach Deutschland kommen möchte, um einfach zu zeigen, welche Schritte kommen, welche Herausforderungen werde ich haben. Dann liest sie in der Seite 150 und dann heißt es auf einmal, dass die Omi Hilde heute nicht geduscht werden will. Und jetzt muss ich, dann sagt es mir, wie könnte ich denn optimal antworten, bevor ich in irgendeine Diskrepanz später mit der Einrichtung komme, weil die Kommunikation sind nicht oft dieselben.
Ich glaube, das ist ein krönender Abschluss. Wir werden wahrscheinlich noch einen Teil 3 zukünftig haben, weil unsere nächste Schulklasse steht kurz vor der Einreise. Juni, Juli werden die nächsten 21 Kandidaten eben ihr Heimatland verlassen und nach Deutschland kommen. Wir werden sie auf unsere Standorte verteilen, diesmal etwas anders als vorher und von den Erfahrungen partizipieren. Denn alles, was ihr jetzt gehört habt, ist halt eben im hoffentlich auch eurem Sinne entstanden, nämlich wir haben Trial-and-Error-Funktionen durchgeführt, wir haben PDCA angewendet und das Wichtigste ist, wenn man nicht miteinander redet, dann kommt man auch zu nichts und da, wo gehobelt wird, fällt Späne. Jetzt ist der Abreißkalender leer und ich bedanke mich fürs Zuhören und danke, dass du mein Gast gewesen bist.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Wie sagt man auf deiner Heimatsprache, auf Wiedersehen?
Assalamu alaikum.
Tschüss zusammen und folgt gerne auf eurem Lieblingsportal. Dort findet ihr alle Folgen. Bis dann. Tschüss zusammen.